Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Noch nie waren weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Und gleichzeitig kommen in Europa immer weniger von ihnen an. Das liegt auch oder vielleicht auch vor allem an der europäischen Asylpolitik, die die Grenzen der EU immer weiter nach außen verlagert. Jüngst haben sich jetzt die EU-Mitgliedstaaten auf sogenannte Rückführzentren verständigt, die die Situation noch weiter verschärfen dürften. Die Zustände werden also immer unhaltbarer und gleichzeitig scheint es, als würden immer weniger Menschen zuhören. Wie also erzählt man eigentlich noch von Flucht in Zeiten, die man möglicherweise unmenschlich nennen müsste? Sprechen wir vielleicht zu wenig darüber? Über all das wollen wir heute in dieser Folge der Fernverbindung mit unserem Nordafrika-Korrespondenten Mirko Keilbert sprechen. Hallo Mirko, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Hallo Judith.
Wo erwische ich dich gerade, Mirko?
In Tunis.
In Tunis in deinem Büro oder in deinem Zuhause, wie man im Hintergrund sehen kann.
In meinem Büro, genau. Ich arbeite zu Hause, habe eine relativ große Wohnung. Und kann es Gott sei Dank verbinden, bereite aber gerade eine Reise in den Libanon vor, auch zu dem gleichen Thema, denn dort findet ja auch gerade eine große Flüchtlingskrise statt. Und ja, das treibt mich auf die Seite des Mittelmeers.
Also wir haben einige Leute in der Taz, die viel über Migration berichten. Du bist einer von denen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Migration zu einem dieser Schwerpunktthemen von dir geworden ist?
Mich hat der arabische Frühling 2011 in die Region gelockt, kann man sagen. Ich war zuerst in Tunesien und habe dort miterlebt, wie das Ben Ali-Regime gestürzt wurde. Dann war ich kurz in Ägypten und dann in Libyen, wo ich auch mehrere Jahre lebte. Ein weißes Stück Papier auf der Landkarte sozusagen. Niemand kannte eigentlich das Land und ich wollte mehr erfahren. In dieser euphorischen Zeit nach dem Sturz von Gaddafi. Und dann ist das Thema eigentlich automatisch auf mich zugekommen, weil die Staatenlosigkeit und diese Auflösung in verschiedene Stadtstaaten, vielleicht besser ausgedrückt, die Libyen dann erlebt hat, die hat eben viele Schmuggler angezogen und viele Menschen in der schon damals sich stark verändernden Sahelregion, die hat es eben ans Mittelmeer gelockt. Und ja, der arabische Frühling war eben auch ein Auslöser, der dieses Jahr 2015, das man ja in Deutschland so als das entscheidende Jahr erlebt hat, der Migration. Und das hat sich eben alles dann mit den Veränderungen in Nordafrika, die durch den arabischen Frühling kamen, das hat sich alles dadurch ergeben. Und deswegen alle diejenigen, die aus der Region hier berichten, haben automatisch mit Migration viel zu tun.
Jetzt kennst du die europäische Perspektive, du kennst die aus Nordafrika und aus vielen anderen Krisenregionen dieser Welt. Was würdest du sagen, wenn man Migration jetzt nicht von Berlin oder Brüssel oder Rom aus betrachtet, sondern von Tunis oder Tripolis, was sieht man dann?
Dass Migration eigentlich seit ganz langer Zeit üblich ist, auf dem Mittelmeer, in der Sahara, in der gesamten Region und dass man in Europa vergessen hat, dass es auch vor dieser Schengen-Raumzeit, also der Schließung der äußeren Grenzen, dass es so eine Art zirkuläre Migration gab, die ganz normal war. Ich mach's mal an einem Beispiel fest. Es war, ich habe ganz viele Tunesierinnen und Tunesier getroffen, die zur Erntezeit nach Italien kamen oder auf dem Bau in Spanien gearbeitet haben, dann eher Marokkaner, dort mit dem verdienten Geld dann ein halbes Jahr verbrachten oder das Geld zurückgenommen haben, um dann den dritten Stock auf dem Familienhaus in Tunis oder in Casablanca aufzubauen. Und niemand hatte eigentlich die Idee, nach Europa zu gehen, sondern das so zu machen, wie es auch viele Menschen aus dem Niger gemacht haben. Die kamen nach Libyen, haben dort 2 Jahre gearbeitet und gingen zurück. Also diese Art von Migration ist eigentlich normal in dem Raum. Und das hat sich erst total geändert mit der, ich nenne sie mal, Abschottung Europas, seitdem es für viele Menschen eigentlich unmöglich ist, selbst ein Touristenvisum zu bekommen. Und natürlich ein weiterer Auslöser ist die schlechter werdende ökonomische Lage, Klimawandel und die Kriege, die seitdem auch stattfinden am östlichen Mittelmeer wie auch hier am südlichen.
Und würdest du auch, wenn man diese Faktoren jetzt wiederum auch noch mit reinrechnet, würdest du sagen, wenn sich Europa nicht so abschotten würde, dann wären wir immer noch in diesem Zustand der zirkulären Migration und eigentlich wäre alles in Ordnung?
Ich habe auch lange auf dem Balkan gearbeitet, während der Kriege und Krisen in Bosnien, in Serbien, in Kroatien. Und das ist ein schöner Vergleich, den man ziehen kann. Dort jemand aus Kroatien kann ja einfach nach Deutschland kommen. Das macht ja auch die junge Generation, obwohl Kroatien ähnlich wie Tunesien ein Touristenland ist, ein touristisches Reiseziel. Gibt es ja eine junge Generation, die nach Deutschland kommt, arbeitet. Genauso machen es junge Menschen aus Sizilien. Man verdient maximal 800 Euro im Monat, auch mit einem mittelguten Job, sage ich mal. Aber irgendwann gehen diejenigen auch zurück oder liebäugeln damit, zurückzugehen. Und ich glaube, wenn Europa Länder wie Tunesien, Marokko, zumindest diese im Moment, mehr so als ja Kooperationspartner wie Osteuropa sehen würde, dann würde man das Thema entschärfen. Und im Moment ist es eben einfach so, dass diejenigen, jetzt mal ausgenommen, die Pflegekräfte werden möchten oder die IT-Spezialistinnen sind, aber alle, es ist sehr viel einfacher, ins Boot zu steigen und dann einen Job zu finden in Paris, einen informellen Job, sans papier, wie man in Frankreich sagt, als gut ausgebildete Vertreterin der Zivilgesellschaft und als Kämpfer oder Kämpferin für ein neues Modell sozusagen im Heimatland nach Berlin zu kommen. Selbst zu einer Konferenz kommt man nicht. Also die Abschottung führt eben dazu, dass auch der Wandel in den Ländern sehr, sehr, sehr viel langsamer stattfindet. Und deswegen glaube ich, ist es der falsche Weg. Und das kann man gut am Balkan sehen, auf dem Balkan sehen, wo eben die Öffnung dazu geführt hat, dass ja diese zirkuläre Migration doch sehr, sehr viel besser ist als Abschottung.
Viele Menschen in Europa reagieren im besten Fall mit Indifferenz und im schlechteren Fall mit Ablehnung auf Migrantinnen, auf Menschen, die aus anderen Teilen dieser Welt kommen. Wenn wir uns jetzt mal deinen Job als Journalisten angucken, meinst du, das lässt sich noch aufbrechen, wenn man nur ausreichend berichtet?
Ja, man muss darüber berichten, weil es so ähnlich wie in Gaza beim Thema Israel-Palästina natürlich auch um unsere moralischen Werte geht. Also ich in meiner Position muss häufig, na, ich sag nicht hämisch lachen, aber ich bin doch sehr erstaunt, wenn ich die große Berichterstattung aus Minneapolis sehe oder die Freunde, die über Trump sprechen und die Meinung haben, naja, wir Europäer würden sowas ja nicht machen. Also was ICE macht in den USA, dass einfach Migranten abgeschoben werden, das ist unmenschlich, unmoralisch. Wir, der sogenannte Good Old Europe, wie man es mal genannt hat, würde sowas nicht machen. Und im Prinzip hat Europa das nur ausgelagert. Was in den informellen Lagern in Tunesien geschieht, was in Libyen geschieht, ist von der Dimension sogar noch sehr viel schlimmer. Diese informellen Lager in Tunesien, in denen dann nicht mal IOM oder UNHCR arbeiten darf, also die internationalen UN-Hilfsorganisationen, dort leben zigtausend, zehntausende Menschen, die im Frühjahr aufs Meer gegangen sind, weil sie tatsächlich keine andere Wahl sahen. 1000 Menschen sind ums Leben gekommen. Ich halte das für meine journalistische Pflicht, aber auch persönlich als moralische Pflicht sozusagen, dass man zumindest über diese Politik, die neue EU-Strategie rund ums Mittelmeer berichtet und einfach die Tatsachen zumindest wahrnimmt. Man kann ja darüber streiten, ob es hätte so weitergehen können. Und ich glaube, der Streit ist auch legitim. Die eine Seite sagt, alle Grenzen sollten offen sein. Die anderen sagten, und das ist jetzt auch Regierungspolitik in Berlin, um die AfD zu verhindern, müssen wir sozusagen diese Bilder auch schaffen, müssen wir also die schlechten Bilder schaffen und müssen wir das Mittelmeer zu einer Art Mauer machen. Das kann man diskutieren, da kann man auch in Talkshows drüber sprechen, aber die EU oder wir, gerade in Deutschland, sollten eben einfach aufs Detail schauen. Auch noch aus einem ganz anderen Grund, weil das hat doch schon das Abkommen mit Muammar Gaddafi gezeigt in der Mitte der 90er, der als erster erkannt hat, dass Migration ein politisches Druckmittel sein kann, der also irgendwann seinen Schleppern verboten hat, nachdem er sich mit Berlusconi traf in Rom, mit dem ein Abkommen traf. Eines Tages gab es keine Schmugglerboote mehr, die nach Lampedusa abgelegt haben. Und vorher hatte er sie losgeschickt, um eben genau dieses Abkommen zu erreichen. Und diejenigen, mit denen Europa diese Abkommen macht, Khalifa Haftar aus Libyen, die Regierungen Tunesien, Mauretanien, die wissen auch, dass das eigentlich ein Druckmittel sein kann. Und sobald man gegen sie vorgeht, Gelder einstellt, werden auch sie, ähnlich wie es Gaddafi gemacht hat, die Politik ändern. Also der Glaube, dass man nur mit diesen harschen Sicherheitspartnerschaften sich des Problems entledigt und das wettmacht, was man eben in Deutschland mit mangelndem Engagement für Integration, für Sicherheit, so wie es viele Bürger wahrnehmen, also sozusagen diese Szenen an den Bahnhöfen, die mangelnden Gelder für Integrationsleistungen. Und ich habe mit vielen, vielen Schulen, Schülern, ich treffe mich mit Schulklassen, das versuche beim Wettzumachen eben mit dieser Abschottung des Mittelmeers und das funktioniert nicht.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Du hast von informellen Lagern gesprochen. Sind es Lager, an die du reinkommst als Journalist?
Im Moment nicht mehr, weil wir dafür keine Genehmigung mehr bekommen. Und das ist Tunesien. In Libyen ist es zu gefährlich, weil das alles Orte sind, an denen Menschen Geld verdienen, also Milizen, manchmal staatliche Vertreter, manchmal auch einfach Schmuggler. Und die sind übrigens nicht nur aus Nordafrika, das sind auch Schmuggler aus den Herkunftsländern. Und ich kenne die Orte, aber ich war im Laufe der Jahre fast in allen dieser Camps. In Libyen war ich in praktisch fast jedem größeren Camp und in Tunesien bin ich auch regelmäßig dort die letzten Jahre gewesen und kenne die Umstände sehr gut, weil ich auch mit allen in Kontakt bin.
Kannst du vielleicht einen Moment oder eine Situation beschreiben aus diesen Lagern, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
Ja, es gibt zum Beispiel eine Art Feldklinik in der Nähe von Sfax, diese Hafenstadt südlich von, 3 Stunden südlich von Tunis. Da hat ein Team von Freiwilligen eine Art Feldhospital aufgebaut, unter Anleitung eines Arztes, der nicht mal seine Ausbildung fertig machen konnte, aber der mit diesem Freiwilligenteam Geburten begleitet, schwere Verletzungen heilt, all diese Lebensumstände, die doch dramatisch sind, ja, versucht dort zu lindern. Es kommen ja auch Menschen ums Leben dort.
Es ist interessant, dass dir ein positives Beispiel einfällt. Ich hatte jetzt gedacht, da kommt jetzt bestimmt irgendwas ganz Grauenvolles, aber dir ist sozusagen so ein hoffnungsvoller Moment im Kopf geblieben als erstes.
Ja, dieser Faktor Migration, das ist eben nicht nur, das sind nicht nur die Boote, die man dann eben sieht im italienischen Fernsehen oder auch in Deutschland. Meistens sehen wir die Boote und der zusammengedrängte von Milizen oder eben von der Guardia Civil begleitete Menschen, sondern ich erlebe das vor Ort mehr als Selbstorganisation. Und der Mangel, also dadurch, dass es halt ein informelles Geschäft ist, müssen ganz viele Menschen, gerade aus Westafrika, aber auch aus Syrien, die sich auf den Weg gemacht haben, die organisieren sich selbst. Und da gibt es Kriminalität, da gibt es viele negative Dinge, habe ich in der Taz auch berichtet, aber es gibt auch sehr viel Menschlichkeit. Das sind eben nur einige von insgesamt 123 Millionen Menschen im Moment, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Und ja, diese positiven Beispiele, die kommen mir sofort zu Kopf.
Du hast eine Ausstellung außerdem vorbereitet. Da sind vor allem Bilder von dir. Die läuft gerade in Düsseldorf, ist vor 2 Wochen angelaufen, wenn ich richtig informiert bin. Die heißt Hinter dem Mittelmeer. Ist da eine Geschichte unter den Bildern, die du zeigst, die dich ganz besonders berührt hat?
Ja, da ist Fanta Kuraishi zu sehen. Das ist eine junge Frau aus Sierra Leone, die ist auch Teil von diesem Ärzteteam oder dem Helferteam, das ich eben erwähnt habe, die mit ihrem kleinen, erst ein paar Monate alten Sohn im Frühjahr ins Boot gestiegen ist, weil sie einfach keine Chance mehr sah, ihren Sohn mit dem entweder zurückzukehren in die Heimat, wo auf sie nur Schulden warten. Und sie sah keine Chance in diesem IOM-Rückführungsprogramm, das eigentlich leider auch sehr schlecht läuft. Das ist nochmal ein eigenes Thema, aber da sah sie auch keine Perspektive. Und dann hatte ein Schmuggler ihr gesagt, es zieht ein Sturm auf, aber die Preise sinken. Das heißt, den Platz nach Lampedusa gab es für die Hälfte des Geldes und sie hat tatsächlich entschieden, ins Boot zu steigen mit ihrem jungen Sohn und ist seitdem verschollen. Ich hatte sie mehrmals vorher getroffen, immer wieder interviewt Und ja, klar, ist mir natürlich sehr noch im geistigen Auge.
Das ist so eine Frage, die mir die ganze Zeit schon durch den Kopf geistert. Das sind so furchtbare Geschichten. Und das ist ja nicht die einzige, vermute ich, furchtbare Geschichte, die du da mitkriegst. Und ich gehe damit nochmal auf eine Frage, die ich schon gestellt habe, ein, nämlich, wie glaubst du, muss man über diese Dinge berichten, damit das etwas auswirkt bei den Menschen, die sie lesen? Also, oder dass sie überhaupt noch gelesen werden?
Ja, deswegen ganz interessant, dass diese Fotoausstellung im Hauptmannhaus in Düsseldorf stattfindet. Darüber bin ich sehr froh. Das ist ja eigentlich eine konservative Stiftung, die mal einen sehr schlechten Ruf hatte, weil sie die Vertriebenen, die 12 Millionen vertriebenen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen vertritt. Und diese Generation ist mittlerweile zum größten Teil verstorben. Und interessant, dass gerade man dort sich eben dem Schicksal derjenigen auch, dass man das näher anschauen möchte, die sich ja auch in Krieg, Armut auf den Weg gemacht haben und eigentlich erstmal gar nichts damit zu tun haben, mit Osteuropa natürlich. Und ich glaube, 2015 haben sich ja viele in Deutschland auch offen gezeigt gegenüber den Syrern, die auf dem Weg waren, weil man in Deutschland auch in vielen Familien Flucht, Vertreibung erlebt hat, von den Großeltern gehört hat. Und ich glaube, wir müssen einfach wegkommen von diesen reinen Kriminalfällen, Messerstechereien an den Bahnhöfen, von der aus meiner Sicht auch sehr schlecht geregelten, völlig unterfinanzierten Integration an Schulen, also den Problemen, die aber mehr mit Rechtsstaatlichkeit zu tun haben, an denen es mangelt in Deutschland vielleicht, und dahin kommen, dass Klimawandel, mindestens Klimawandel und dann auch die Konflikte, die wir hier jetzt alle gerade sehen, die führen natürlich dazu, dass die Menschen sich dorthin machen, wo man eine Chance hat. Und das ist Europa, das ist nicht die USA, das ist nicht Südamerika. Also wir werden uns mit diesem Thema auseinandersetzen und wir müssen das Thema einfach viel genauer diskutieren und können es eben nicht nur danach bewerten, wie viele Boote auf Lampedusa ankommen und es den Ultrarechten überlassen.
Hast du schon mal einen AfD-Wähler bekehrt?
Nein, es versuche ich aber auch gar nicht, weil ich möchte mich tatsächlich raushalten aus dieser Debatte, die so extrem geworden ist. Deswegen sind auch viele genervt. Entweder die einen sagen aus der Helferszene sozusagen alle Grenzen offen und die anderen sagen alle Grenzen schließen. Und im Moment, die Bundesregierung sagt eben, um die AfD zu verhindern, die Mehrheit, müssen wir die Grenzen schließen. Ich möchte mich gar nicht auf diese Ebene zu bewegen, sondern ich möchte tatsächlich mit Fakten arbeiten, wie es eben journalistisch sich auch gehört. Und ich habe viele Menschen getroffen, die irgendwie, mit denen man nicht über Klimawandel sprechen muss, weil der findet eben einfach statt, egal warum. Und ich habe tatsächlich auch mit Leuten gesprochen, die sagten, okay, wer weiß, ob das menschengemacht ist, aber er ist einfach Fakt. Landwirtschaft ist sehr viel schwieriger, Menschen sind mir auch im Weg, was machen wir jetzt? Also wir müssen Entwicklungshilfe neu denken. Und ich habe viele, viele Gespräche geführt mit Leuten, die am Anfang des Gesprächs sagten, ich möchte keine weiteren Migranten haben, aber die schon kapieren, dass mehr Patrouillenboote auf dem Mittelmeer ist und die Zusammenarbeit mit Autokratien wird nicht funktionieren. Das haben meine Erzählungen aus dem Niger auch erreicht, indem die EU ja mal 2016 ein Abkommen getroffen hat. Dann gab es einen Putsch im Niger. Dann gab es russische Söldner und dann hat die Regierung 2023 das Abkommen gekündigt und dieselbe Armee, die eben noch die Migranten abgehalten hat, hat sie selber weiter transportiert. Also, wenn man solche Gespräche führt, dann kann man schon mit Diskutanten davon überzeugen, dass wir einen völlig neuen Ansatz zum Thema brauchen, was ein bisschen so ein B-Thema geworden ist. Eine Migration ist irgendwie nicht so richtig, darüber will keiner mehr richtig sprechen. Aber es ist für Europa eine viel größere Herausforderung, zukünftig die nächsten Jahrzehnte als das, was wir im östlichen Mittelmeer sehen.
Mirko, ich glaube, wir könnten auch noch viel länger jetzt weitersprechen, aber unsere Zeit ist zu Ende und ich glaube, wir müssen in deinen Texten einfach weiterlesen und vielleicht auch einfach nochmal eine Fernverbindung zu diesem Thema machen, das ja wirklich gigantisch wichtig ist und gleichzeitig, wie du auch schon sagst, immer mal wieder auch so ein bisschen an den Rand gedrängt wird. Das war's für heute. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank, Mirko, für das Gespräch. Ich danke außerdem dem Team der Fernverbindung für die redaktionelle Betreuung. Und ich möchte am Schluss noch sagen, Erstens, bei Lob, Kritik und Anmerkung schreibt uns gerne an fernverbindung@taz.de. Und worüber wir uns auch freuen, das ist Unterstützung über Taz zahlig. Das ist das freiwillige Bezahlmodell der Taz, damit unsere Inhalte auch weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Bis zur nächsten Woche, macht's gut.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.